der Predigt eine Frage. Welche Eigenschaften von Gott kennt ihr aus der Bibel? Welche sind euch wichtig? Nennt doch mal so ein paar.
Gott ist gut, barmherzig, gnädig, freundlich, treu. Das Wichtigste ist die Gnade.
Bitte?
Das Wichtigste ist die Gnade.
Gnade Gottes, ja.
Gut. Frieden im Herrn.
Frieden im Herrn. Okay. Bitte?
Ich habe gesagt, friedlich.
Friedlich.
Allmächtiger.
Allmächtiger, ja.
Der Richter, ne?
Aha.
Gerecht, ja. Okay, es gibt sicher noch viel mehr Dinge, die man als Eigenschaften Gottes nennen kann. Angefangen von der Schöpfung, also er hat uns Menschen erstmal erschaffen. Er liebt uns unendlich, das wurde genannt. Er hat seinen Sohn Jesus zur Versöhnung und zur Rettung gesandt. Auch das wurde genannt, einmal Retter. Er hat Liebe und Vergebung in die Welt gebracht durch Jesus Christus. Und das hören wir in Predigten, im Kinderabenteuerland, in Hauskreisen. Wir sprechen darüber, wir lesen es in der Bibel. Und das ist richtig, gar keine Frage. Es wurde ebenfalls einmal genannt, dass Gott Retter oder Rettung ist. Das heißt aber, es muss etwas geben, wovon er rettet. Sonst hätte man ja wohl diesen Namen nicht. Und ich möchte uns dazu einen Text aus der Offenbarung lesen, Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Genau, da sind sie, Dankeschön. Das ist nach der neuen Genfer Übersetzung und ist überschrieben, das Gericht vor dem großen Thron. Nun sah ich einen großen weißen Thron. Und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte, und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Soweit dieser Text aus der Offenbarung. Ja, die Überschrift, die ich über die Predigt gesetzt habe, ist: Gott ist auch Richter. Wir haben den Text gehört, sehen ihn immer noch, zumindest zum Teil. Und wir haben Eigenschaften vorher genannt von Gott und Richter, wenn ich mich recht entsinne, fiel jetzt nicht. Ja, aber warum gibt es Gründe dafür? Denn wir lesen es in diesem Text und es gibt noch weitere Texte, wo es so beschrieben ist, ist beileibe nicht der einzige, in dem es um Gericht und um das ewige Verderben geht. Wenn man zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 10, da steht, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Unbequeme Worte, die aber in der Bibel stehen, angstmachende Wahrheiten. Aber Jesus kann doch nicht als Retter verkündet werden, ohne dass klar wird, wovor er rettet, nämlich vor der Hölle. Es geht mir nicht um Angst oder Panikmache, sondern um das Darstellen einer Realität, die wir in der Bibel lesen, die wir nachlesen können, die da beschrieben wird. Ein Vergleich dazu. Wir waren letztes Jahr in den USA gewesen, in Kalifornien. und waren auch mehrfach an sehr schönen Stränden beim Baden gewesen. Und da gibt es in regelmäßigen Abständen große Hinweistafeln mit Piktogrammen und Text, auf denen vor hohen Wellengang und Tsunamis gewarnt wird, die immer wieder dort auftauchen. Und verbunden ist damit der Hinweis, sich in höher gelegene Gebiete zu retten. Ist das jetzt Panikmache, dass diese Schilder dastehen? Ist das Angst machen, den Teufel an die Wand malen? Nee, es ist eine Warnung vor einer realen Gefahr, die immer wieder dort auftaucht. Ja, es kommt nämlich immer wieder zu gefährlichen Tsunamis. Für Martin Luther war die Frage nach dem gnädigen Gott, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, eine ganz entscheidende Frage. Man könnte das vielleicht in heutiges Deutsch übersetzen, wie muss ich mein Leben gestalten, was muss passieren, dass ich mein Leben nicht vor die Wand fahre, sondern das Ziel erreiche und von Gott angenommen werde. Was muss ich tun? Was kann ich tun? Kann ich überhaupt was tun als Sünder? Wie kann ich das erreichen? Und ja, diese Botschaft von Gericht und Gnade wird, so scheint es mir doch, oder ich denke, es ist auch so, ganz häufig ja auf die Verkündigung eines grenzenlos verzeihenden, liebenden Gottes beschränkt. Und ich möchte uns dazu einen kurzen Text aus einem Buch von Bonhoeffer lesen. Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe, der 1945 im KZ von den Nazis umgebracht wurde. Und das ist eine kurze Textpassage aus seinem Buch Nachfolge. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System, heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden. Die Kirche dieser Gnadenlehre ist durch sie schon der Gnade teilhaftig. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden, sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles allein tut, darum kann alles beim Alten bleiben. Es ist doch unser Tun umsonst. Welt bleibt Welt und wir bleiben Sünder, auch in dem besten Leben. Es lebe also auch der Christ wie die Welt, er stelle sich der Welt in allen Dingen gleich und unterfange sich ja nicht, unter der Gnade ein anderes Leben zu führen als unter der Sünde. Er hüte sich, gegen die Gnade zu wüten, die große billige Gnade zu schänden und neuen Buchstabendienst aufzurichten durch den Versuch eines gehorsamen Lebens unter den Geboten Jesu Christi. Die Welt ist durch Gnade gerechtfertigt, darum, um des Ernstes dieser Gnade willen, um dieser unersetzlichen Gnade nicht zu widerstreben, lebe der Christ wie die übrige Welt. Soweit dieser Text aus dem Buch von, auf einem Buch von Bonhoeffer. Ja, zurück zu dem Text aus Offenbarung 20, genau. Wenn wir da durchgehen, genau, Vers 11, alle Toten stehen vor ihm und es werden Bücher aufgeschlagen. Das heißt also mehrere, müssen ja mindestens zwei dann sein. In diesem Zusammenhang bedeutet das wohl, Gott weiß alles. Er kennt jeden, er kennt mich, er kennt dich und weiß um unser Tun zu unseren Lebzeiten. Es kommt in den Text kein Befragen vor, keine Diskussion, keine Antworten, die man geben kann. Es steht alles fest. Vielleicht kann man sich das mit den Büchern so vorstellen, oder ich stelle es mir so vor, dass hier ja die Taten jedes Menschen angefangen von Kommunisten über Kapitalisten, Atheisten, Islamisten und was es alles noch gibt, Faschisten, aber auch von uns als Christen verzeichnet sind. Fest steht, die eigenen Taten reichen nicht aus, um vor dem heiligen Gott zu bestehen, was für manchen sicher eine riesengroße Ernüchterung bedeutet. Der Vorteil ist, wenn wir das lesen und diese Ernüchterung jetzt schon haben und feststellen, ja, ich bin Sünder und ich kann allein gar nicht leben, dann wird mir das zur Rettung dienen. Denn es gibt noch ein zweites Buch, das ist als Buch des Lebens beschrieben. Wenn jeder gehört hat, was in den Büchern über seine Werke, über die Werke jedes einzelnen Menschen steht, dann wird das Buch des Lebens aufgeschlagen. Und wer seinen Namen dort verzeichnet findet, der ist gerettet. Wenn nicht, ist die Konsequenz die Verlorenheit. So hart das klingt, aber es ist eine Realität, die uns in der Bibel geschildert wird und um die wir auch nicht herumkommen. Ja, ist die Frage, wie kommt mein Name, wie kommt dein Name in dieses Buch des Lebens hinein? Wie kann das passieren? Das können wir selber nicht tun. Nur Gott kann uns da reinschreiben. Wir können uns das nicht verdienen, erarbeiten. Wir können es nicht durch Spenden Bereitschaft oder viele Spenden geben durch soziale Werke. All diese Dinge, die werden uns nicht weiterhelfen, beim besten Wollen nicht. Diese Erkenntnis hat auch Martin Luther gewonnen. Ich habe ja am Anfang die Frage nach dem gnädigen Gott, die ihn umgetrieben hat, angeführt. Und er hat sich gemartert mit dieser Frage nach dem gnädigen Gott, bis er dann zu der Erkenntnis kam, ja, ich kann einen gnädigen Gott haben, aber ich kann ihn mir nicht erarbeiten. Ob ich mich geißel, ob ich im Bußgewand rumlaufe, was auch immer mache, ich kann das nicht schaffen. Diesen Eintrag in das Buch des Lebens hat Jesus durch den Verdienst seines Opfers am Kreuz erworben. Und dann nur zwei Verse dazu, Johannes 3, 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum soll es gehen. Oder Johannes 14, 6, da spricht Jesus zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hier kommt die Liebe Gottes zu seinen Menschen zum Ausdruck, die unendlich große Liebe, die ganz entscheidend ist für uns. Aber es kommt auch die Exklusivität Gottes zum Ausdruck. Er spricht davon, ich bin, also Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es gibt niemand anderen, es gibt keine Rettung ohne Jesus Christus, ohne den Sohn Gottes. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wer ihn nicht hat, ist nicht gerettet, kann nicht gerettet werden. Wenn wir weiter im Text gehen, Namen können auch wieder ausgelöscht werden. Da gibt es Stellen zu, Offenbarung 3, Vers 5 zum Beispiel habe ich da gefunden, oder auch Psalm 69, 29. Wenn jemand zum Beispiel nur den Namen als Christ führt, aber nicht als Christ lebt, in Wahrheit tot ist. Das kommt zum Beispiel auch in Offenbarung 3, im Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes zum Ausdruck. Oder wenn jemand es nicht nötig findet, umzukehren, Sünde zu bekennen, obwohl er das weiß, sie zu lassen, wenn wir meinen, Gottes Gnade nicht zu brauchen, sondern sie abzulehnen, dass wir das Geschenk, das Jesus uns gegeben hat, ablehnen. Das ist der zweite Tod. Die Offenbarung schildert auch konkrete Sünden, die zum zweiten Tod führen. Und da lese ich einen Text aus Offenbarung 21, Vers 8, da steht: Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Es gibt ein ewiges Verlorensein, das hier als der zweite Tod benannt wird und in den Versen vorher zum Ausdruck kommt auch. Und es gibt ein ewiges Gerettetsein, ein ewiges bei Gott sein, das wir unter dem Begriff ewiges Leben kennen. Das andere ist das Getrenntsein von Gott, auf ewig getrennt zu sein. Und das wird nach unserem Tode so sein, wenn wir nicht bei Jesus Christus sind. Klar ist, Gott ruft zum Leben. Das ist ganz klar. Und das ist entscheidend, diesen Ruf jetzt zu hören und zu beantworten, damit er uns auch dann zum Leben rufen kann und unseren Namen aus dem Lebensbuch lesen kann. Gott ist Leben. Und wer jetzt mit Gott lebt, der lebt auch dann mit ihm, wenn wir leiblich gestorben sind. Als Menschen müssen wir uns alle dem Tod stellen, früher oder später. Wir wissen nicht, wann es sein wird, wie es sein wird, aber dass es sein wird, ja. Gott wird sich aber vor uns stellen, wenn wir zu ihm und zu seinem Sohn Jesus gehören und im Buch des Lebens verzeichnet sind, unser Name darin geschrieben ist. Wer darin steht, kann das Leben und den Tod bestehen und auch das Gericht. Und er hat den entscheidenden und wirksamsten Trost, nämlich den, dass die Ewigkeit jetzt schon in unsere Sterblichkeit, in unseren Tod hineinleuchtet. Als Hoffnung, als Wissen, das wir haben dürfen, wenn wir mit Jesus Christus gehen. Ich möchte so noch kurz darauf eingehen, auf den liebenden Gott, der ja auch hier zum Ausdruck kommt. Gott möchte, dass wir gerettet werden. Dieser Gott, der alles erschuf und erhält, und er wird uns an vielen Stellen in der Bibel vorgestellt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, steht im 1. Timotheusbrief. Und es gibt viele andere Stellen, wo das steht. Also diesen liebenden Gott, den gibt es. Ganz klar. Den lieben Gott, wie man ihn sich vielleicht vorstellt, mit dem weißen Rauschebart und auf einer Wolke sitzend, den gibt es, glaube ich, nicht. Gott ist auch Richter. Und das kommt in dem Text hier zum Ausdruck, auch wenn er die Menschen liebt. Und ich kann die Aussage eines Theologen nicht für wahrnehmen, der schreibt, das ist jetzt ein Zitat, das Konzept der Hölle ist ein zutiefst menschliches und im heutigen Verständnis nachbiblisches Gedankenkonstrukt. Ich finde es in der Bibel nicht so entwickelt, dass ich glauben könnte, dass ein liebender, allmächtiger Gott letztlich eine Hölle braucht, in der er 95% der bisherigen Erdbevölkerung für alle Ewigkeit schmoren lässt, nur weil sie keine Christen waren. Wenn Jesus von der Hölle sprach, dann meinte er einen konkreten Ort, nämlich das Tal von Hinnom bei Jerusalem, wo damals Unrat und Leichen verbrannt wurden. Wenn ich diesen Text lese und andere, dann kommt für mich zum Ausdruck, dass das nicht sein kann, was dieser Mann da schreibt. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass es so nicht stimmt. Und ich möchte kurz zusammenfassen. Gott liebt uns, seine Menschen, die er geschaffen hat, unendlich. Das kommt in seinem Sohn Jesus Christus, dem Retter, ganz besonders zum Ausdruck. Aber Gott ist auch Richter. Der liebende Gott ist auch ein richtender Gott. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Das ewige Getrenntsein von Gott, die ewige Verdammnis, die Hölle, ist nicht ein von Menschen erdachter Ort oder eine Fabel, ein Märchen, sondern sie ist biblische Realität. Und nur diejenigen, die an Jesus Christus glauben und mit ihm leben, werden in Gottes ewiges Reich kommen. Jesus Christus ist der Einzige, der vor der ewigen Verdammnis retten kann. Ihn brauchen wir, ihn mit ihm zu leben, das rettet uns. Und die genannten Aussagen und Bibeltexte sollten uns immer wieder dazu bringen, die rettende Botschaft von Jesus Christus allen Menschen zum Heil zu verkünden. Amen.